Die musikalische Sensation aus London, Folk Rock vom allerfeinsten, Mumford & Sons von ihrer aktuellen CD Babel mit I Will Wait. Inzwischen ist diese großartige Musik nicht nur in Amerika angekommen, nicht nur im Tagesprogramm von Radio Free FM in Ulm, sondern auch bei ganz vielen Musikfans hier in Deutschland. Es ist Mittwoch, der 19. Dezember 2012, 16 Uhr, 5 Minuten. Damit begrüßt sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wie sonst immer an jedem ersten Mittwoch im Monat ist heute unser Thema das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Konkret behandeln wir heute den Punkt soziale Systeme neu denken. Wir schauen uns mal die bestehenden sozialen Systeme in Deutschland an und überlegen uns, ob sie noch zeitgemäß sind, also ob wir mit ihnen sicher in die Zukunft gehen können. Ganz herzlich willkommen hier im Studio von Radio Free FM, Herr Dr. Klaus Reibisch von der Initiative Grundeinkommen Ulm.
Einen schönen guten Tag.
Ja, lieber Klaus, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du es einrichten konntest, heute zu kommen, anstelle vom 5. Dezember. Wir hatten da was, das wir nur an dem Tag machen konnten und deswegen sind wir heute dran. Aber schön, dass du es einrichten konntest. Hast nicht allzu viel Weihnachtsvorstress, oder?
Nö, das habe ich nicht. Habe ich auch die letzten Jahre nicht gehabt. Also, bis in die 90er Jahre galt Deutschland ja als ein Land der sozialen Marktwirtschaft. Ähnlich wie die skandinavischen Länder. Seither fand eine Entwicklung statt, ähnlich wie in England oder USA. Beispiele: Der Spitzensteuersatz unter der Regierung Kohl, CDU, war 52%. Rot-Grün reduzierte ihn auf 45%. Die Erbschaftssteuer wurde reduziert, vor allem von großen Vermögen. Die großen Unternehmen zahlen weniger Steuern, weil durch die Globalisierung sie praktisch ihre Gewinne immer dorthin verlagern können, wo man kaum Steuern zahlen muss, in sogenannten Steueroasen. Das führt eben dazu, dass eben der Staat viele Aufgaben nicht mehr vernünftig erledigen kann. Jeder sieht das, Schwimmbäder können nicht finanziert werden, Schulen, Kindergärten kann man nicht ausreichend finanzieren und so weiter und so fort. Das ist das eine Thema. Das andere ist eben, dass eben wir in Zukunft durch Altersarmut bedroht sind. Wie kommt das überhaupt? Dazu muss ich ein bisschen was Historisches sagen. Das heutige Sozialsystem ist eigentlich von Bismarck eingeführt worden und war für die damalige Zeit was Revolutionäres. Das heißt, und die Finanzierung läuft im Wesentlichen über die Vollerwerbsarbeitsplätze. Jeder Arbeitgeber zahlt ungefähr 20%, der Arbeitnehmer auch 20% und damit wird Arbeitslosenversicherung, Rente und Arbeitsjahr bezahlt. Und das Problem ist jetzt, dass es einerseits eben diese Vollerwerbskarrieren gar nicht mehr in dem Umfang gibt. Es gibt viele Leute, die mal eine Weile arbeitslos sind. Es gibt viele Leute, die eben gar nicht vollerwerbstätig sind, wie Frauen, die eben Kinder erziehen. Viele werden ohne es zu wollen arbeitslos und viele arbeiten in Minijobs. Viele junge Leute kommen damit ganz gut zurecht, zum Beispiel im Gaststättengewerbe verdienen sie schlecht, aber durch Trinkgeld können sie es gut aufbessern. Aber was sie da an Trinkgeld bekommen, das zählt nicht für die Rente. Und jetzt ist es ja sogar offiziell von der Bundesregierung gesagt worden, dass viele eben eigentlich nicht die Grundsicherung im Alter erreichen werden über eben die Rente. Und das sind nicht nur irgendwelche Niedriglohnleute, und das will ich kurz an Zahlen erläutern, die also nicht von mir kommen, sondern von der Verein. Also, wenn Leute mit einem Durchschnittsgehalt von 2.500 Euro 35 Jahre Rentenbeiträge gezahlt haben, dann haben sie gerade die Grundsicherung. Und das ist schon ein sehr hoher Betrag. Viele Berufe haben ungefähr diesen Betrag oder nicht einmal diesen Betrag. Darunter sind zum Beispiel Arzthelferinnen, Altenpfleger, Bäcker, Dachdecker, Einzelhandelskaufleute. Also das sind nicht irgendwelche, ja, die im absoluten Niedriglohnsektor arbeiten, keine Ausbildung haben. Da hilft auch nicht Bildung, weil die Leute sind gebildet und verdienen trotzdem nicht auskömmlich. Und das heißt, wir müssen was tun gegen die zukünftige Altersarmut. Und da ist die Idee eben dieses Grundeinkommen. Ähnlich in der Schweiz gibt es ja die sogenannte AHV, die dieses Problem schon seit dem Zweiten Weltkrieg gelöst haben. Da kriegt jeder eine Grundsicherung als Rentner. Das zweite Problem ist dann, da gehe ich dann später nochmal drauf ein, dass eben das ganze Kontrollsystem, was inzwischen etabliert ist, zum Teil sehr entwürdigend ist und auch zum Teil sehr ineffektiv ist. Wenn man bedenkt, dass ungefähr 340.000 Leute in diesem System angestellt sind und 37 verschiedene Institutionen es gibt, aus denen man Sozialhilfe zahlt, dann weiß man, dass das irgendein System ist, was nicht sehr vernünftig organisiert ist. Und wenn Sie jetzt mal die Zeitung lesen, Fernsehen anschauen und Radio hören, gibt es jetzt ja viele Vorschläge, all diese Probleme zu lösen. Aber wenn man genau hinschaut, sind das alles nur so kleine Korrekturen, die eigentlich das Grundproblem nicht lösen.
Der Bundestagsabgeordnete der Linken, Michael Schlecht, sagte am 15. November im Rahmen des dritten Ulmer Dialogs ungefähr Folgendes. Er sagte, das Sozialsystem ist zukunftsfähig. Reformen sind notwendig. Das Kernproblem sieht er in der Lohnentwicklung. Und die Zahlen, die hat er auch vorgelegt, seit dem Jahr 2000 sind die Reallöhne so um 5% gesunken, während die Profite der Konzerne um 30% gestiegen sind in dieser Zeit. Herr Schlecht sieht daher eine Versorgungslücke im Alter, wegen eben jetzt zu geringer Löhne. Frage also, könnte man nicht durch konsequente Durchsetzung höherer Löhne die Sozialsysteme wieder fit bekommen? Gerade haben wir ja schon angesprochen, manche können trotz Bildung wahrscheinlich gar nicht mehr verdienen, aber man könnte ja sozusagen den Tarifpartnern die Aufgabe geben, sich auf höhere Abschlüsse zu einigen. Vielleicht wird ja da was gehen. Also das ist ja so die These vom Bundestagsabgeordneten Michael Schlecht.
Dieses ist sicher auch die These vieler Gewerkschaftler. Die Frage ist eben, ob das durchsetzbar ist. Gut, im Gegenzug kann man natürlich fragen, ob dieses bedingungslose Grundeinkommen noch viel weniger durchsetzbar ist. Darüber kann man lange natürlich streiten.
Das war ja auch für ihn ein Argument zu sagen, ja, wenn wir schon es kaum schaffen, er ist ja selber Gewerkschafter, die Löhne nach oben zu bringen, wie soll man dann es schaffen, die Akzeptanz in der Bevölkerung in Richtung Grundeinkommen zu verändern?
Ich denke, indem man aufzeigt erstmal, was es für Probleme geben wird und eben auch aufzeigt, dass eben auch eine moderate Lohnerhöhung das Problem nicht löst. Gerade weil ich ja gesagt habe, Leute, die eben verdienen 2.000 Euro, 2.300, 2.500 Euro, dass selbst die eben keine auskömmliche Rente haben, dann ist die Frage, ob man jetzt eine so deutliche Lohnerhöhung eben erreichen kann. Das andere ist eben, und das ist ja auch von Gewerkschaftsseite immer wieder vorgeschlagen, man sollte praktisch die Arbeitszeit reduzieren bei gleichem Einkommen und dann eben, sodass eben viele mehr Arbeit haben. Und die Frage ist auch, ob das in der Praxis durchführbar ist, gerade wenn man heutzutage weiß, dass eben auch es viel Fachkräftemangel gibt. Also ist die Frage, ob das lösbar ist. Gut, das sind verschiedene Ansätze, über die man streiten kann. Und wir sind eben der Ansicht, dass diese Ideen eben nicht zukunftsträchtig sind. Dass man letztlich eben den Sozialstaat abkoppeln muss von der Erwerbsarbeit und letztlich Steuer finanzieren muss. Was nicht heißt, dass man für höhere Löhne sich einsetzen soll. Auch Mindestlohn halte ich für sehr wesentlich. Da könnte ich später nochmal drauf zurückkommen.
Ja, ich denke auch, dieses System, das Herr Schlecht vertritt, funktioniert wahrscheinlich nur, wenn quasi noch mehr Leute ins Brot gesetzt werden. Unser Ulmer Steuerberater Erhard Groß hat ja auch gesagt, 70% der heute verdienenden Menschen geraten mit Rentenbeginn in die Altersarmut, wenn wir die jetzigen sozialen Systeme fortsetzen. Und dann ist eben wirklich die Frage natürlich berechtigt, kann es denn durch eine reine Reform der jetzigen Systeme funktionieren? Die Frage an den Herrn Schlecht als Gewerkschafter war natürlich auch die, ja, ihr als Gewerkschafter habt doch eigentlich immer aktiv dafür gesorgt oder eure Aufgabe war es und ihr habt sie wahrgenommen, die Löhne zu erhöhen oder dafür zu sorgen, dass die steigen und die Entwicklungen sind eben gegenläufig. Also ich glaube, er hat es auch nicht wirklich geschafft, dann zu erklären, warum es eigentlich reicht, diese bisherigen Systeme auszubauen, fortzuschreiben, sondern dann waren eben die Befürworter tatsächlich in der Mehrheit, die gesagt haben, wir müssen eigentlich ein neues System einfangen. Da war ja auch der Uli Walter noch da, Steuerberater, Unternehmensberater und auch Dozent für Steuerrecht. Und der sagte, mehr Lohn ist keine Rettung. Bismarck war fortschrittlich. Du hast vorhin ja auch schon gesagt, wir haben es hier schon eingeführt in diese Sendung. Er war super fortschrittlich zu seiner Zeit, aber wir müssen heute auch wieder fortschrittlich sein. Das sagt der Uli Walter. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, was der Uli Walter da meint, wenn er eben sagt, wir müssen heute auch fortschrittlich sein.
Ja, das heißt, wir müssen eben nicht im Detail irgendwas ändern, sondern wir müssen grundlegend das System ändern und damit eben viele Probleme lösen. Wobei es eben sehr schwer ist, das eben im Augenblick politikfähig zu machen, weil eben dieses das Denken, ich kriege was, ohne jetzt arbeiten zu müssen, das widerspricht eben vielen Leuten. Und das ist wohl die größte Hürde der Durchsetzbarkeit, auch überhaupt, dass sich Leute überhaupt damit beschäftigen, mit dieser Idee. Zum Beispiel hat der Herr Althaus von der CDU, hat ja auch dieses Programm ausgearbeitet. Also er ist für die Grundsicherung, und zwar bedingungslos, hat auch die Finanzierung durchgerechnet und kommt zum Ergebnis, dass das alles geht. Und trotzdem, sofort war die Reaktion in der FAZ, in anderen Zeitungen, er hätte sich damit ins politische Abseits begeben. Weil sowas darf man nicht denken. Und es ist eben immer noch so, dass das Denken da ist, okay, ich unterstütze Leute, die krank geworden sind und. Aber Leute, die eigentlich arbeiten könnten und nicht arbeiten, die unterstütze ich auf keinen Fall. Und wenn man mal hinguckt, was das für Folgen hat, dieses Denken, dann müsste man eigentlich sagen, ja, ist das eigentlich noch ein soziales Denken? Also wenn ich denke, wie viele entwürdigende Kontrollgänge nötig sind für viele dieser Leute und auch wie viele eben, die zwar eben etwas oberhalb dieser Armutsgrenze sind, also vom Sozialstaat nicht finanziert werden, wie viele trotzdem zu knappen haben oder wie viele gar nicht hingehen zum Amt, weil sie sich schämen, dann sieht man, dass eben das doch ein massives Problem ist, was eben viele Leute natürlich nicht wahrnehmen, weil es ihnen besser geht. Aber inzwischen gibt es ja auch Publikationen darüber, Statistiken darüber, dass eben die Armut zunimmt, vor allem auch die Armut, die Kinderarmut zunimmt. Und wenn man mal guckt, dass die Tafeln zunehmen in Deutschland, dann kann man das natürlich einerseits gut finden, insofern, weil es bei jedem System Leute gibt, die rausfallen, die man irgendwie unbürokratisch unterstützen muss. Aber dass immer mehr jetzt das nötig haben, heißt doch, dass am System was faul ist.
Die zunehmende Kinderarmut ist ja gerade heute eine echte Schlagzeile. Da gibt es ja eine Studie, die, ich glaube, weit über 2 Millionen Kinder in der Kinderarmut sieht. Wie würden denn bei einem bedingungslosen Grundeinkommen die Kinder abgesichert? Bräuchte man dann noch weiterhin ein Kindergeld oder würden die gleich viel bekommen wie Erwachsene? Wie sieht es da aus?
Also jetzt nochmal zu den Finanzierungen und Modellen gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Die meisten sagen eigentlich, dass man den Kindern weniger geben sollte als den Erwachsenen, aber deutlich mehr als das jetzige Kindergeld, sodass eben eine Alleinerziehende einen deutlichen Vorteil hat. Eben durch diese Kindersicherung. Also, und was noch bei allen diesen Modellen eigentlich ist, dass man sagt, auch die Krankenkasse sollte steuerfinanziert werden. In diesen Vorschlägen ist immer ein Betrag von 200 Euro pro Person eben drin, aus dem eben das Krankensystem bezahlt werden kann. Und das ist dann steuerfinanziert. Im Augenblick ist ja wirklich das Problem, dass gerade die Leute, die erwerbstätig sind und an der oberen Grenze sind, also sozialversicherungspflichtig sind, dass die praktisch ja die Krankenversorgung für die wenig Verdienenden, gerade die Kinderreichen, mitbezahlen müssen. Und dass unser System ist deshalb auch nicht so sehr sozial, weil die Leute, die dann deutlich mehr verdienen, dann nicht entsprechend eben zum sozialen Ausgleich beitragen.
Dieses Geld wird im Prinzip nicht in die Solidarität einfließen oder fließt nicht ein. So ist es im Moment geregelt, ja.
Ja.
Ja, die Initiative Grundeinkommen Ulm ist zu Gast in der heutigen Plattform bei Radio Free FM, UKW 102,6 und www.freefm.de. Wir wollen uns ein bisschen an weihnachtliche Klänge heranwagen, ehe wir das Thema vertiefen mit einem Duo aus Oregon, aus Portland, Oregon. She and Him, Baby, It's Cold Outside, die neue Single. Immer schön, Baby, It's Cold Outside, in diesem Falle die neue Version von She and Him. Radio Free FM, die Plattform mit Herrn Dr. Klaus Reibisch von der Initiative Grundeinkommen Alb-Donau. Lieber Klaus, wir haben es jetzt gerade so ein bisschen umrissen, die sozialen Systeme, wie sie heutzutage aussehen und dass sie eben nicht mehr unbedingt zukunftsträchtig sind. Du hast jetzt gerade in der Pause von einer Schere gesprochen, die du noch aufzeigen möchtest, die auch ganz interessant ist.
Es gibt ja im Augenblick einen geringfügigen Unterschied zwischen den Leuten, die eben Hartz IV oder Sozialhilfe bekommen und denen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Und das ist vor allen Dingen für Familien mit mehreren Kindern der Fall. Und das ist im System auch überhaupt nicht zu ändern. Man kann den Mindestlohn nicht so hoch machen, dass eben die Schere groß wird. Da müsste er bei 14 Euro liegen. Man kann auch die Sozialhilfe nicht kappen, damit der Unterschied groß wird. Aber in dem BGE-System bekommt eben jeder diese Grundsicherung. Und wer dann erwerbstätig ist, der kann einen Großteil dieses Einkommens behalten. Das heißt, es gibt einen viel größeren Anreiz, was zu arbeiten, wie im bisherigen System. Und da muss auch keiner mehr einem Vorschläge machen, wo man arbeiten sollte. Man muss auch nicht zwangsweise irgendwelche komischen Fortbildungen machen, sondern jeder hat vielleicht ein elementares Interesse, was dazu zu verdienen. Zumal, wenn man realistisch ist, alle, die Höhen des BGEs, die irgendwie vertretbar sind, sind sicher so, dass auch aus materiellen Gründen viele Leute was dazu verdienen wollen, einfach um sich mehr leisten zu können. Das muss nicht das große Auto sein, man muss mal ins Kino gehen, man muss mal ein Bier trinken können, man muss sich eine Zeitung abonnieren können und. Mal in Urlaub fahren und dazu muss man sicher was dazu verdienen. Aber dieses Dazuverdienen lohnt sich auch. Und das lohnt sich im bisherigen System nicht. Dann kommt noch was dazu. Im Augenblick jemand, der eben auch fürs Alter vorsorgt, zum Beispiel, dass er sich ein kleines Häuschen gebaut hat oder auch Vermögen angesammelt hat, soweit das überhaupt ging bei den geringen Löhnen, dem wird das ja später wieder genommen, wenn eben seine Rente unterhalb der Armutsgrenze ist. Das heißt, er muss dann das wieder da reingeben. Einer, der sein ganzes Leben praktisch das alles verkonsumiert hat, an die Zukunft nicht gedacht hat, der kriegt dann die volle Grundsicherung des Staates. Und das ist sicher auch nicht gerecht. Und ich meine, all diese Dinge sind im bisherigen System, und das möchte ich nochmal betonen, einfach nicht lösbar. Und ich verstehe überhaupt nicht, weshalb viele Politiker das eben nicht einsehen wollen. Aber da ist eben die Schere, dass jemand kriegt was, ohne zu arbeiten. Das ist bei den Leuten so massiv im Kopf, das darf nicht sein. Und deshalb wird sich damit gar nicht auseinandergesetzt. Auch mit Details nicht.
Du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt. Du hast den ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten Althaus zitiert bzw. erwähnt. Und dann aber auch gesagt, als er im Prinzip sein System, sein Denksystem vorgestellt hat, wurde gesagt, jetzt hast dich aber ins politische Abseits begeben. Daran erkennt man ja diese Idee, die dahinter steckt, ist ja bisher letztendlich vor allem eine Idee, die Initiative Grundeinkommen. Diese Idee benötigt natürlich politische Akzeptanz. Das heißt, Akzeptanz in der Bevölkerung, du, ich und viele andere müssen sagen, Mensch, das ist eine gute Idee, wir sind dafür. Ohne dass das vorliegt, wird ja diese Art von neuem sozialen Denken nicht Realität werden. Denn der Gesetzgeber muss da handeln, muss das umsetzen, muss viele, viele Dinge ändern. Gehen wir nochmal zurück auf vorhin erwähnten Bismarck. Der hat ja vor weit über 100 Jahren als damaliger Reichskanzler die Sozialgesetzgebung eigentlich erstmals so richtig in Gang gesetzt. Hat der eigentlich auf Anhieb Akzeptanz gefunden oder wie hat der denn geschafft, Akzeptanz zu finden für seine Ideen? Mit welchen Punkten hat er denn angefangen, um da überhaupt reinzukommen in das Ganze, um die Bevölkerung sozusagen davon zu überzeugen, wenn ich dem Staat was gebe, dann kann ich hinterher wieder profitieren und es ist vielleicht besser, als wenn ich alles nur auf die Bank trage und hinterher hofft, dass mir die Bank eben ein paar Euro oder damals natürlich Reichsmark mehr an Zinsen ausbezahlt.
Also ich muss erst mal sagen, bei der Mehrheit der Bevölkerung, die damals wirklich recht und schlecht verdient haben, da gab es das Problem gar nicht so sehr, dass man viel auf die Bank hat tragen können. Und dann ist es eben auch so, dass ein Grund, weshalb der Bismarck das auch eingeführt hat, ist, er wollte was gegen die zunehmende Revolutionierung der Arbeiterklasse tun. Weil wenn das asoziale System eben existiert hätte, dann wäre es auch in Deutschland eben zu Revolutionen gekommen oder zu revolutionsähnlichen Vorgängen. Und das wollte man verhindern. Und damit konnte man auch den Arbeitgebern praktisch sagen, das ist ganz vernünftig. Also ich meine, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass es akzeptiert worden ist. Für die Arbeitnehmer war es natürlich ein Vorteil. Aber auch von Arbeitgeberseite, auch von gesellschaftlicher Seite, ich meine, damals war es ja sehr, sehr, sehr konservativ, hat man das Argument eingesehen.
Ich weiß noch so, im landwirtschaftlichen Bereich, das war ja noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts so, da haben ja im Prinzip die Kinder auf dem elterlichen Hof mitgearbeitet, häufig ohne bei der Sozialversicherung angemeldet worden zu sein. Das heißt, die haben dann später auch keine Rente aus dieser Tätigkeit bekommen. Die Denkweise bei den Leuten war eben die, bringen wir es auf die Bank, ist es sicher, geben wir es dem Staat, dem Sozialversicherungsträger, dann wissen wir nicht, was daraus wird. Das ist also dann im Prinzip überwunden worden. Heute ist es ganz klar akzeptiert. Ein soziales System ist gut. Selbst in Amerika ist man ja mittlerweile dabei, Stichwort Obama, Gesundheit, diese Schritte jetzt etliche Jahrzehnte später, aber immerhin eben auch nachzuvollziehen. Das heißt, zumindest das, was Bismarck damals an Revolution geschafft hat, so weit sind wir eigentlich heute, das hat Akzeptanz gefunden bisher.
Nur mal kurz was über Amerika zu sagen. Ich meine, die Situation, wie sie in Amerika vorhanden ist, die wollte ich in Deutschland nicht haben. Nur um ein Beispiel zu nennen, in Kalifornien hat sich in den letzten 10 Jahren das Verhältnis der Finanzzuschüsse zu den Hochschulen wie zu den Gefängnissen geändert. Vorher hat man mehr für die Hochschulen bezahlt, heutzutage zahlt man mehr, das 1,5-fache, für die Gefängnisse. Und wenn man andere Zahlen sich anschaut, seit 1980 wurde für die Bildung in den USA das 1,2-fache wird jetzt ausbezahlt, für die Gefängnisse das 6-fache. Das heißt eben, wenn die Schere zwischen Arm und Reich größer wird, gibt es mehr desolate Bereiche, gibt mehr Asozialität, Kriminalität. Und dann heißt es natürlich für die Besitzbürger, da müssen wir was tun. Und das muss man sofort tun. Und verliert dann die langfristigen Aufgaben. Und das heißt, Bildung finanzieren heißt ja eben auch, dieses Problem eher zu reduzieren.
Nun nehme ich nicht an, dass unbedingt die Gefängnisse wesentlich besser ausgestattet sind als früher, sondern dass eben immer mehr Leute dort eingesperrt werden. Ist das ein Zeichen dafür, dass auch dort das soziale System einfach so, wie es jetzt im Moment noch ist, gar nicht recht funktioniert? Denn viel Freiheit, wo viel Freiheit ist, ist viel Irrtum. Und Irrtum kann eben auch sich in Straftaten äußern. Und um eben die Freiheit zu erhalten, werden dann drakonische Strafen ausgesprochen.
Ich denke natürlich, wenn immer mehr Leute, die haben kein Arbeitslosengeld, müssen irgendwie von der Hand im Mund leben, dann versucht man natürlich irgendwie an was ranzukommen. Und wenn gleichzeitig eben da Bezirke sind, wo sehr viel Reichtum einem entgegenlacht, ist doch ganz klar, ne, dass man da klaut, einbricht und sonst was tut.
Sind wir jetzt im Verhältnis zu denen da drüben auf dem Gebiet der Sozialgesetzgebung so gesehen dann doch im Moment auch schon relativ fortschrittlich?
Ja, natürlich. Also das, glaube ich, muss man nicht näher ausführen, dass eben USA ist ein Spezialfall. Die ganze Ideologie, der Einzelne kann das schaffen und möglichst wenig Staat, möglichst wenig Fürsorge, was nur schwach macht. Also diese Ideologie hat man eigentlich in Europa nicht in dem Maße.
Liegt natürlich auch daran, dass viele Leute, die dort eingewandert sind, zu Zeiten aus Europa geflüchtet sind, wo es in Europa halt auch noch keine sozialen Systeme gab. Da gab es Potato Famine in Irland und entweder ist man halt verhungert oder ist man auf die Mayflower gesessen und rübergesegelt. Das heißt, man hat es gar noch nicht kennengelernt, die Vorzüge einer sozialen Absicherung und hat natürlich gar nichts anderes gekannt, als wenn ich erfolgreich bin und vom Tellerwäscher zum Millionär komme, dann ist es gut und wenn es alle so schaffen, dann ist der American Dream verwirklicht.
Ja, aber was eben heute deutlich wird, dass eben die Ideologie, dass wenn mehr Reichtum da ist, mehr die Reichen gefördert werden, dann automatisch was praktisch so durchsickert zu den Armen. Diese Ideologie hat sich also jetzt deutlich gezeigt, empirisch gezeigt, dass die einfach nicht stimmt.
Und wie wir es vorhin schon gesehen haben, eben auch für Deutschland so nicht stimmt, wenn eben die Realeinkommen am Sinken sind und die Gewinne der ganz Großen deutlich, drastisch steigen innerhalb von nur 12 Jahren, dann ist es eben auch hier so, dass hier bei den Leuten selber nichts ankommt. Das heißt, immer mehr Leute eigentlich zu wenig Kaufkraft haben, um dann auch letztendlich zu partizipieren, zu konsumieren. Dann machen wir eigentlich, wenn wir hier nichts tun, auch unsere eigene Wirtschaft irgendwann platt. Zumindest können wir nicht mehr erwarten, dass sie weiter wachsen wird.
Also ich will vielleicht noch was sagen zu einer solidarischen Gesellschaft. Man muss ja sehen, dass in den 50er Jahren war so die Spanne vom Erwerbseinkommen in den großen Firmen lag so zwischen 1 zu 20. Also irgendwie hat der Direktor vielleicht das 20-fache verdient von der Putzfrau. Heute liegt das bei 1 zu 200, teilweise bei 1 zu 500. Und das ist ja eine Entwicklung, die stattgefunden hat und die ist alles andere als sozial. Wenn man dagegen argumentiert, wird immer so eine Neiddebatte. Ne? Und dann sagen Leute, ich lasse mir mein durch eigene Leistung verdientes Geld nicht durch hohe Steuern nehmen. Und ich denke, da ist für mich ein völlig falsches Denken. Beispiel, eine noch so gute Krankenschwester verdient nicht mehr wie eine etwas schlechtere. Wenn ich Wirtschaftsprüfer bin und gut bin, verdiene ich deutlich mehr als ein schlechter. Also meine Fähigkeit zahlt sich materiell aus. In vielen für unsere Gesellschaft wichtigen Berufen zahlt sich das eben nicht aus. Ein Polizist, ein Lehrer und verdienen eben nicht mehr, wenn sie gut sind. Auch können durch Überstunden mehr leisten, aber das hat auch eine natürliche Grenze. Und wenn ich also per Zufall oder wer weiß aus welchen Gründen in so einem Bereich tätig bin, wo ich viel Geld verdient habe, dann ist es für mich kein Problem, auch mehr Steuern zu zahlen, mehr der Gesellschaft zurückzuzahlen, weil ja auch die gut funktionierende Gesellschaft die Basis dafür ist, dass ich gut verdient habe. Dann kommt noch was anderes hinzu. Wenn ich eben in einer Familie aufgewachsen bin, in der ich maximal gefördert worden bin, dann ist das nicht meine Leistung, sondern die Leistung meiner Eltern. Und ein drittes noch, wenn ich vielleicht auch genetisch gewisse Vorteile habe. Es gibt eben Leute, die sind heller, ne? Die denken schneller und kriegen Zusammenhänge besser auf die Reihe und können natürlich dann auch qualifizierte Berufe wahrnehmen. Und ist das meine eigene Leistung? Ich denke nicht. Wenn ich denke, einer ist in einer Alkoholikerfamilie groß geworden, wenn der sich hochrappelt, dann hat er wirklich was geleistet und verdient meistens auch nicht besonders viel.
Das finde ich einen interessanten Gedanken, wenn jemand als Krankenschwester super gut ist. Naja, sie kann vielleicht Oberschwester werden, aber da ist sehr rasch sozusagen der blaue Himmel drüber und eben man kann nicht mehr weiter aufsteigen und kann dann auch tatsächlich, wenn man noch so tüchtig ist, nicht mehr Geld verdienen in diesem Beruf. Der Wirtschaftsprüfer, der eben ein geniales System hat, sozusagen vielleicht auch mit Einbindung guter Mitarbeiter eben mehr zu leisten, der kann ein horrendes Einkommen verdienen. Das ist jetzt so, das wird natürlich aber auch so sein, denke ich mal, wenn das bedingungslose Grundeinkommen Fakt ist, oder?
Natürlich wird das so bleiben, aber viele der Finanzierungsvorschläge gehen von einer Steuer-Flatrate aus. Das heißt, auf alle Einkommen, nicht nur auf die Erwerbseinkommen, auch auf Grundeinkommen, Kapitaleinkommen und so weiter, gibt es eine Flatrate von, sagen wir, 40-45%. Und von daher, auch wenn der Millionär das Grundeinkommen kriegt von vielleicht 700 Euro, zahlt er natürlich effektiv mehr für die Gemeinschaft, weil er eben mit 45% Spitzensteuersatz, also Steuersatz eben besteuert wird. Im Augenblick gibt es zwar einen Spitzensteuersatz, aber der effektiv zahlen die Leute nicht 42%, sondern vielleicht 35%, weil sie für die ersten Einkommen bis zu der Grenze, wo sie den maximalen Steuersatz zahlen müssen, ja gar nicht den vollen Steuersatz zahlen. Und dann gibt es noch ein, was finde ich völlig asozial ist, dass die Kapitaleinkommen eben nur 25% zahlen müssen. Und das sind ja wirklich die hohen Einkommen zum Großteil. Und die zahlen nicht den Spitzensteuersatz. Also es gibt da sicher sehr viel Unsolidarisches und nicht Soziales im System, was man eben auch ändern muss. Und ich denke auch, dass eben wenn eine Mehrheit der Bevölkerung kapiert, dass es so nicht weitergehen kann, dass man da auch das akzeptiert, dass da was geändert wird. Und es gibt ja auch wirklich viele gut verdienende, auch Millionäre, die das selber empfinden und dafür plädieren.
Diesen super guten Wirtschaftsprüfer, den wir jetzt mal so ein bisschen einfach mal so als solchen darstellen, das kann auch ein anderer Beruf sein, kann auch ein Arzt sein, aber plakativ einfach mal der super gute Wirtschaftsprüfer. Das heißt, den braucht man natürlich später auch, wenn wir jetzt eine Steuer flat einführen von, sagen wir mal, 45%. Das heißt, er wird, wenn er fleißig ist und gut ist, natürlich selber mit 55% weiterhin profitieren von seiner Fähigkeit, von seiner Leistung, von seinem hellen Köpfchen. Aber er gibt eben dann auch nach oben unbegrenzt 45% ab. Das heißt, dann hat ja eigentlich die Solidargemeinschaft im Prinzip von dieser Fähigkeit mehr, als es bisher hat. Und das wiederum, denke ich, trägt ja auch dann zur Finanzierbarkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens bei.
Ja, also da will ich dann später nochmal was sagen, weil natürlich jetzt, es gibt verschiedene Vorschläge von der Höhe, von der Finanzierbarkeit, aber letztlich funktioniert die Finanzierbarkeit natürlich nur, wenn es noch im hohen Umfang Erwerbsarbeit gibt. Also das heißt, es müssen natürlich Leute Steuern zahlen. Und das wird oft eben bei vielen BGE-Führern gar nicht als Problem gesehen.
Ja, die Plattform. Bei Radio Free FM, spannendes Thema, das Grundeinkommen, die Initiative Grundeinkommen ist bei uns im Studio, im Radio Free FM Studio hier in Ulm. Und ehe wir uns um den nächsten Punkt kümmern, wollen wir jetzt ein bisschen Musik machen mit den Lumineers. Das ist sozusagen das amerikanische Pendant zu vorhin gehörten Mumford & Sons. Sie machen auch genial schönen Folk-Rock, kommen aus Colorado und singen Ho, Hey! Tracy Thorn mit der aktuellen Single In the Cold, Cold Night vom Album Tinsel and Lights. Im Rahmen der Initiative Grundeinkommen werden wir jetzt das Thema Rente etwas streifen. Herr Dr. Klaus Reibisch ist unser Studiogast.
Also noch eine kleine Anmerkung zur Rente. Wir hatten vorhin schon gesagt, dass eben sehr, sehr viele Leute eben nicht mehr eine Rente bekommen in Höhe der Grundsicherung. Das heißt, im Augenblick muss dann der Sozialstaat das aufstocken. Natürlich heißt das eben auch, dass er alle anderen Geldquellen ranziehen muss, zum Teil auch die Familie das mitfinanzieren muss. Aber im Prinzip muss das dann aufgestockt werden. Und wenn wir jetzt eben sehen, dass sehr, sehr viele eben davon betroffen sind, heißt das eben auch, die Frage, kann der Staat das in Zukunft überhaupt zahlen? Und deshalb gibt es natürlich jetzt viele Ideen der jetzigen Bundesregierung, der anderen Parteien auch, dass man sagt, die Leute sollen eine Zusatzversicherung, eine Zusatzrente eben sich erwerben. Und die Riester-Rente ist ja ein Beispiel dafür. Und das Komische an diesem Vorschlag ist eben, dass viele im Niedriglohnsektor das gar nicht zahlen können, weil die verbrauchen ihr Geld unbedingt, einfach um einigermaßen gescheit zu leben. Das ist mal das eine Problem. Wenn ich nur geringfügig in solche Systeme einzahle, dann sind die Verwaltungskosten immer sehr hoch. Das kann man den Versicherungen gar nicht auch vorwerfen. Verwaltungskosten sind hoch, haben einen Betrag unabhängig von der Höhe des Eingezahlten. Also da kommt nicht so viel bei raus. Aber was das Hauptproblem ist, wenn ich das jetzt tue, das heißt, ich kann dann die Lücke schließen durch meine jetzigen Zahlungen. Das heißt, der Sozialstaat ist dann aus dem Schneider. Das heißt, ich habe dann wirklich nicht viel mehr als einer, der das nicht tut. Also von das ist natürlich eine völlige Unlogik im System. Und wenn immer wieder gesagt wird, Leistung soll sich lohnen, dann sieht man, dass das hier überhaupt nicht der Fall ist. Diejenigen Leute, die jetzt was leisten, also die jetzt eben einzahlen in die Privatversicherung, haben haben sie genau das Gleiche, wie die das nicht tun. Und in einem System vom Grundeinkommen wäre das nicht der Fall. Jeder, der was für seine Rente tut, der kriegt das dazu. Ähnlich wie es in der Schweiz ist. Da kriegt jeder eine Basisrente und wenn er eben arbeitet, kriegt er eine höhere Rente und kann dann noch Zusatzversicherungen abschließen und dann noch mehr an Rente haben. Aber da nimmt ihm niemand mehr was weg. Und das ist, finde ich, ein Hauptskandal in der jetzigen Diskussion.
Ja, und ich finde es ein ganz wichtiges Argument, das man den Leuten natürlich klar machen muss. Wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt, dann werden bisher erworbene Ansprüche natürlich nicht angetastet. Bei der Krankenversicherung ist es ja so, da gibt es ja momentan private Versicherungen, gesetzliche Versicherungen, unheimlich viele Krankenversicherungen. Würde sich sinnvollerweise da was ändern? Du hattest ja vorhin gesagt, es ist ja dann im Prinzip später steuerfinanziert. Bräuchte man dann weniger Krankenversicherungen, vielleicht auch weniger unterschiedliche Tarife, unterschiedliche Arten von Versicherungen eben? Oder was wird sich da ändern?
Also ich denke, wenn man davon ausgeht, dass pro Person 200 Euro zur Verfügung stehen, dann kann man ein Gesundheitssystem auf relativ hohem Niveau finanzieren. Natürlich wird das Problem, dass immer mehr Hightech-Medizin gemacht werden muss, Knieoperation, Hüftoperation, Herzkatheteruntersuchung und. Das wird also immer teurer und wenn Leute älter werden, noch mal mehr teurer. Und ich denke, es müsste auch andere Wege geben, um die Kosten zu reduzieren. Also das mal dazu, vielleicht auch über eine gewisse Eigenbeteiligung, dass jemand auch ein Interesse hat, eben gesund zu bleiben und auch was zu tun für die Gesundheit. Und für die Gesellschaft sollte man das im großen Stil tun, Vorsorge betreiben, dass eben nicht so viele Hüft- und Knieoperationen nötig sind, was im Augenblick ja eben nicht der Fall ist. Die Kliniken, die darauf spezialisiert sind, die freuen sich geradezu, dass sie diese Arbeit haben und damit auch gut verdienen können. Gut, das ist das eine, dass dieses System eben gesetzlich und privat wird man sicher dann aufgeben. Das heißt, man hat eine Basisversicherung, die relativ hoch sein sollte. Also es werden viele Leistungen gezahlt. Natürlich, wenn jemand sich von Chess abbehandeln lassen will oder ein Einzimmerbett haben will im Krankenhaus, es gibt sicher viele Dinge, die man dann zusätzlich eben sich versichern lassen muss und damit dann eben auch eine höhere Versicherungsleistung zu zahlen hat. Das muss man dann privat machen.
Ja, wie würde das dann im Prinzip genau aussehen oder was würde sich für, wenn ich jetzt aus Sicht der Krankenversicherung argumentiere, was würde sich für mich als Krankenversicherung grundsätzlich ändern, wenn ich so ein Haus wäre wie, naja, egal, wer auch immer?
Also dazu muss man ehrlicherweise sagen, diese BGE-Gruppen sind kleine Gruppen. Und das BGE-System, wenn man es in der Praxis dann wirklich einführt, hat natürlich sehr, sehr viele Veränderungen in allen möglichen Systemen. Und diese kleinen Gruppen sind kaum in der Lage, das im Einzelnen alles eben realistisch durchzudenken. Also man müsste jetzt für diese Frage, müsste eben Gesundheitsexperten in diesen Gruppen haben im großen Stil. Und die könnten sich dann darüber genau Gedanken machen. Das ist aber ehrlicherweise gesagt nicht der Fall. Und ein Befürworter dieses Grundeinkommenssystems hat auch gesagt, das ist bisher eine Idee, aber kein Programm. Zu einem Programm muss man eben auch viele Durchführung sich überlegen, was ändert das in den verschiedenen Systemen? Und dazu muss man ehrlicherweise sagen, sind diese kleinen Gruppen alle nicht bereit. Also nicht bereit in dem Sinne, dass sie gar nicht können, aber das andere Problem ist, dass viele auch gar nicht bereit dazu sind, denen ist das völlig egal. Man hat die Idee, die findet man toll und dafür argumentiert man mit mehr oder weniger guten Argumenten und weiter kümmert man sich nicht darum. Das sieht man eben auch daran, dass eigentlich der Einzige, der bisher das wirklich als Programm ausgearbeitet hat, das ist der Althaus mit seiner Gruppe. Da hängen eine ganze Menge Wissenschaftler dahinter. Er allein hätte es nie können und hat auch viele Fragen beantwortet. Was ist mit den Pensionen jetzt? Was ist mit den Renten jetzt? Und geht das mit dem Europarecht? Geht das mit dem Grundgesetz? Und. Das ist alles abgeklärt worden. Und ist es auch finanzierbar? Auch das ist abgeklärt worden. Und für mich ist es eben einfach ärgerlich, wenn jetzt viele BGE-Befürworter sich darum gar nicht scheren, sondern das eher dann noch niedermachen, weil der Betrag relativ gering angesetzt ist, was sicher ein Problem ist. Aber man soll doch anerkennen, dass überhaupt mal von etablierter Seite diese Denkschere weggenommen ist. Und das kümmert aber keinen.
Damit sind wir ja eigentlich schon bei unserem für heute letzten Thema. Lieber Klaus, du hast so ein paar Stilblüten mitgebracht, denn es gibt natürlich, du hast es erwähnt, eben verschiedene Ansätze zum bedingungslosen Grundeinkommen und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt ein paar Leute, die da schon ein paar Sachen verzapft haben, die so sicherlich nicht mehrheitsfähig wären und auch gar nicht wünschenswert.
Zum Beispiel gab es von Schweizer Leuten einen Film, der die Grundidee Grundeinkommen propagiert hat. Sicher ein sehr gut gemachter Film. Und da wurde dann die Finanzierung über die sogenannte Konsumsteuer erläutert. An so einem ganz einfachen Beispiel mit einer Kaffeetasse und so weiter. Und seitdem kann man sagen, 80% der Grundeinkommensbefürworter finden das ein tolles Modell. Und ich habe sogar bei der Diskussion erlebt, als ich versucht hat, eben kompliziertere Dinge zu erläutern, sagt, ja, was Sie da sagen, das ist ja schwierig nachzuvollziehen, das ist kalt. Aber das mit dem Konsumsteuermodell, das ist warm, das kann jeder kapieren, das ist doch gut. Und das heißt natürlich, man überprüft es gar nicht an Realitäten. Zum Beispiel ist die Konsumsteuer praktisch gar nicht durchführbar, schon europarechtsmäßig. Und das weiß sogar der Herr Götz-Werner, dass es nicht geht. Aber trotzdem ist es etabliert als eine Idee der Finanzierung, die ich aus vielen anderen Gründen auch schlecht finde. Die Gewerkschaften sind auch zunächst voll gegen das BGE gewesen, weil für sie auch immer das gekoppelt war mit dem Konsumsteuermodell, was eben die Reichen sehr fördern würde und die einfachen Leute eben nicht so sehr. Und also das ist mal die eine Schiene. Die andere Schiene ist die, dass ich sage, das Sozialsystem muss steuerfinanziert werden. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, überhaupt die Erwerbsarbeit muss unabhängig sein, das Einkommen muss unabhängig von der Erwerbsarbeit sein. Und dann hat das für mich eine komische Nummer. Und dazu möchte ich auch ein Zitat vorlesen. Das Organisationsprinzip einer Grundeinkommensgesellschaft lautet: Jeder Bürger mit einem monatlichen Grundeinkommen könnte jetzt, da sein Leben abgesichert ist, selbstbestimmt und frei von allen Zwängen entscheiden, was er mit seiner Lebenszeit anfängt. Ob er auf der faulen Haut liegen, ob er ehrenamtliche Tätigkeiten im sozialen oder politischen Bereich ausüben oder ob er sich weiterbilden möchte. Oder aber er könnte sich dafür entscheiden, sein monatliches Einkommen durch einen bezahlten Job zu erhöhen. Auch das wäre möglich, zum Beispiel in einem interessanten Beruf für, sagen wir, 5 oder 10 Stunden die Woche, aber eben freiwillig, weil er es so möchte und nicht aus Zwang, weil er darauf angewiesen ist. Also für mich wird dadurch deutlich, dass man eine Höhe des Grundeinkommens fantasiert, die nicht realistisch ist. Zum anderen auch, dass man überhaupt nicht kapiert hat, woher unser Reichtum kommt. Dass ein Leben ohne Zwang eben fast nicht möglich ist. Also wenn ich nur das tue, was mir Spaß macht, kann ich keine Gesellschaft organisieren. Und da kann man drüber lachen. Mich ärgert aber, dass eben viele, viele in dieser Art, nicht so drastisch, aber in der Art argumentieren und damit eigentlich eben die Grundidee eben nicht verbreiterbar ist. Und ich denke auch, wenn ich an all die Leute denke, die jetzt schon unter dem jetzigen System leiden und in Zukunft von Armut bedroht sind, wenn ich an all diese denke, ne, und dann will ich dafür was tun, will was für eine solidarische Gesellschaft tun und will das auch möglichst noch in der nächsten Zeit irgendwie einführen. Und solche Fantasien, die irgendwie eine andere Gesellschaft fantasieren oder konstruieren, die sind für mich deshalb schädigend.
Wenn es überspitzt formuliert ist, ist es letztlich Satire. Wen hast du da genau zitiert, Klaus?
Das ist ein Herr Köhnen, der ist hessischer Bereichsleiter Jugend und Jugendbildung. Und also es ist kein irgendwie Chaot, der da irgendwie was so mal hingesetzt hat. Also der auch das im Rahmen argumentiert für mehr Demokratie. Die Leute sollen gestärkt werden, wenn sie materiell unabhängig sind, sind sie auch fähig, eben gesellschaftlich aktiv zu werden und so weiter. Also sind eine ganze Reihe gute Ideen dabei. Aber ich denke, wenn das jemand hier liest, wenn ich das in meinem Bekanntenkreis, wenn ich für das BGE argumentiere, vorlese, dann denken die, der hat wohl einen Vogel. Ne?
Also es muss realistisch sein und ich glaube, das ist auch der Boden, auf der die Initiative Grundeinkommen Ulm arbeitet.
Ja, ich denke schon auch. Gut, es gibt bei uns auch unterschiedliche Ansichten, klar. Aber man ist schon der Ansicht, dass eben die Höhe des Grundeinkommens so ist, dass eine gewisse Existenzsicherung da ist, aber dass eben dann doch auch schon aus materiellen Gründen eben ein Interesse daran besteht, eben was dazu zu verdienen, sodass sich die Frage, wer arbeitet eigentlich dann noch, eigentlich gar nicht stellt. Die stellt sich erst ab einer Höhe von vielleicht 1200 oder 1500 Euro. Dann stellt sich diese Frage natürlich. Dann würden natürlich viele Leute, die heute gerade mal das verdienen, sagen, ja gut, dann arbeite ich nur noch 3 oder 4 Stunden oder mache was anderes. Ne?
Dann wäre es nicht mehr finanzierbar. Am Mittwoch, den 2. Januar, geht es weiter mit der Initiative Grundeinkommen. Wir haben dann sozusagen den Ulmer Urvater zu Gast, Herrn Professor Pelzer. Und da freuen wir uns drauf. Klaus, vielen Dank dafür, dass du da warst. War wieder sehr instruktiv und spannend. Und bleiben wir dran. Dann geht's weiter am 2. Januar mit der Plattform Grundeinkommen 7. Jo, ich sag schon wieder Danke fürs Zuhören. Das war's in der Plattform. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und ein Mikrofon. In der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Lieber Klaus, an dieser Stelle schon mal schöne Weihnachten. Komm gut rüber ins neue Jahr.
Danke, danke.
Zum Abschluss noch ein bisschen Musik von Melanie Payne. Ihre aktuelle Single heißt Bye Bye Manchester und damit sagen wir auch Bye Bye.